The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 20. September.
I'm Mallory Staples. I'm a mom. And as my family can tell you, I won't put up with what the left is trying to do to our country. Biden and the Democrats want to shut us down and shut us up. I'm a MAGA mom. I'm going to put an end to the lies and the lockdowns, stop the illegals, ban CRT, and fight vaccine mandates. I'll make sure we always have the right to protect ourselves and our families.
MAGA, Make America Great Again. Mit diesem Spruch aus dem Hause Donald Trump ziehen viele Republikaner derzeit in den Wahlkampf um einen Sitz im Kongress. Auch jene MAGA-Mam aus Georgia, die mit mächtiger Handfeuerwaffe und ihren zwei bibelfesten Kindern für sich wirbt. Starke Bilder, simple Botschaft, so das Kalkül. Und in der Tat droht Joe Biden und seiner demokratischen Partei auch deswegen bei den Zwischenwahlen im November eine herbe Schlappe. Die Republikaner sind dreist, sind frech, sind laut. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Joe Biden hat sich darum wirkungsvoll zu Wort gemeldet. Nicht wie die MAGA-Mam auf dem Pferd und auch nicht mit Schießgewehr, sondern staatstragend in der berühmten Fernsehsendung 60 Minuten, 60 Minutes auf CBS. Der 79-jährige Joe Biden will im Gespräch mit Reporter Scott Pelley eine Botschaft in den Kopf der Wähler pflanzen. Ich, euer Joe, hab alles im Griff. Selbst die düstere Inflation sieht der Präsident überraschend optimistisch. Man werde die Teuerung besiegen.
Is the economy going to get worse before it gets better?
No, I don't think so. We hope we can have what they say, a soft landing, a transition to a place where we don't lose the gains that I ran to make in the first place for middle class folks. We are able to continue to grow.
And you would tell the American people that inflation is going to continue to decline?
No, I'm telling the American people that we're going to get control of inflation. I'm more optimistic than I've been in a long time.
Präsident und Interviewer laufen über eine Automesse in der Autostadt Detroit. Niemand trägt eine Maske, denn die Pandemie sei ja vorbei, so Joe Biden, auch wenn es noch ein kleines Problem mit Covid gäbe.
Mr. President, first Detroit auto show in 3 years.
Yeah.
Is the pandemic over?
The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We're still doing a lot of work on it. But the pandemic is over. If you notice, no one's wearing masks. Everybody seems to be in pretty good shape. And so I think it's changing. And I think this is a perfect example of it.
Joe Biden hat zudem eine knallharte Botschaft an die Chinesen. Wenn die Insel Taiwan von der Volksrepublik angegriffen werde, dann würde er amerikanische Soldaten dorthin schicken.
U.S. forces, U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion.
Yes.
Joe Biden macht damit klar, ein Gezauder wie am Anfang des russischen Überfalls auf die Ukraine wird es ein zweites Mal nicht geben, nicht mit ihm. Amerika zuckt nicht. Auch nicht vor der Weltmacht im Werden, China. Weit unter 50% der Amerikaner finden derzeit, dass Biden einen guten Job macht.
Your approval rating in the country is well below 50%.
Das ist ein historisch wirklich schlechter Wert. Aber auch dafür hat Joe Biden eine Erklärung.
This is a really difficult time.
Und dann stellt der Reporter die Frage aller Fragen. Will der Mann mit seinen 79 Jahren, schon jetzt der älteste Präsident der Vereinigten Staaten aller Zeiten, wirklich nochmal antreten? Joe Biden sagt, er habe die Absicht, aber die Entscheidung sei noch nicht gefallen. Da werde man erst noch sehen. Wenn ein Präsident eiert, dann klingt das so, eiern mit fester Stimme.
My intention, as I said to begin with, is that I would run again, but it's just an intention. But is it a firm decision that I run again? That remains to be seen.
Fazit. Was für die Trumpisten Make America Great Again ist, das ist für Joe Biden der alte Spruch Fake it till you make it. Frei übersetzt, tu so als ob, bis du es wirklich schaffst. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Welt sortiert sich neu. Das sagen Experten wie auch unser heutiger Gesprächsgast, Globalisierungs- und Migrationsexperte Parag Khanna. Er ist Bestsellerautor, Vortragsredner und intellektueller Sparringspartner für viele Staatschefs. Wir haben über neue Allianzen in der Welt von heute gesprochen und warum Russland langsam an Macht verliert.
Man schaut auf die Kapazität des Staates in der Geopolitik und die Staatskapazität von Russland nimmt in der Tat wirklich ab und wird auch jetzt noch schneller schwächer.
Es gibt Neuigkeiten zum Börsengang von Porsche und wir berichten vom Ausverkauf am Kryptomarkt. Außerdem wundern wir uns über die überladene öffentlich-rechtliche Berichterstattung zum Staatsbegräbnis der Queen. Und wir folgen einer kanadischen Familie in den Urlaub ihres Lebens. Spätestens seit dem Krieg in der Ukraine wird klar, dass die Welt sich neu sortiert. Asiatische Länder formieren sich zu neuen Allianzen, Russland verbündet sich mit China und Indien und der Türkei. Der Westen ist oft nur Beobachter von der Seite und stellt nicht wie bisher sich als das Zentrum vom Zentrum der Macht dar. Über diese neue Weltordnung, die ja noch eine Welt in Unordnung eher ist, spreche ich heute Morgen mit Parag Khanna. Er stammt aus Indien, er ist amerikanischer Staatsbürger, aufgewachsen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in New York und in Deutschland. Und jetzt lebt er mit seiner Familie in Singapur. Er ist Migrations- und Globalisierungsexperte. Man kann auch sagen, er lebt das Thema seines Lebens. Weshalb ihn viele Regierungs- und Staatschefs für seine Ansichten einladen, um mehr zu erfahren über die Welt von morgen. Und bevor er zu mir ins Studio kam, war beispielsweise gerade beim Bundespräsidenten Steinmeier, der auch viele Fragen hatte. Parag Khanna sagt, dass neue Partnerschaften unter asiatischen Ländern zwar entstehen, aber es seien flüchtigere Allianzen, nichts wirklich Festes, wie wir es kennen. Handel durch Wandel haben wir besprochen, also die Idee, dass Wirtschaftsbeziehungen die politischen Beziehungen stabilisieren helfen. Er hält diese Idee nach wie vor für richtig, auch wenn die russisch-deutsche Energiepartnerschaft soeben zerbrochen ist und nicht gehalten hat, was wir uns von ihr versprachen. All das habe ich mit Parag Khanna, der im Übrigen ein großer Fan ist von Deutschland, besprochen. Aber hören Sie selbst. Einen schönen guten Morgen, Parag Khanna.
Einen sehr schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Wir sind ja alle unfassbar progressiv, sprechen den ganzen Tag von künstlicher Intelligenz und Disruption. Und dann macht ein Mann Krieg mit den Zutaten des 19. Jahrhunderts. Mit Öl, mit Gas, mit Panzern und mit Panzerhaubitzen und all dem Zeug, das wir eigentlich glaubten, überwunden zu haben. Sind wir zu naiv, weil wir zu progressiv sind?
Es kommt darauf an, was man mit wir versteht. Also natürlich in Russland nicht, in China nicht. In großen Teilen der Welt herrschen noch diese alten sozusagen Regeln des 19. Jahrhunderts, die traditionellen geopolitischen Mittel. Und die sind dafür da, sogar angewandt zu werden. Das hat Putin gemacht. Und es erinnert daran, dass wo Grenzkonflikte nicht gelöst sind, wo die Grenzen nicht ganz klar deutlich von beiden Seiten anerkannt worden sind, gibt es immer das Potenzial, dass eskaliert wird. Und das ist gerade, was passiert ist. Und es wird auch anderswo auf der Welt stattfinden.
Aber was sehen wir da? Sehen wir da einen Herrscher, der sich zu neuer Größe und Großartigkeit entwickelt? Oder sehen wir ein Weltreich im Vergehen und das versucht, andere noch mit in seinen Tod zu ziehen?
Eher das Zweite. Ich meine, er hat begrenzten Ehrgeiz, könnte man sagen. Nicht, dass Russland überhaupt die Fähigkeit oder in der Lage ist, ein Weltimperium wieder aufzubauen oder überhaupt einzurichten, so wie etwa China, sondern er hat ganz begrenzte, spezifische Ziele. Und die Krim ist natürlich eins von denen gewesen. 2014 hat er natürlich auf die Krim angegriffen und das mit Donbass in Ostukraine und was in 2008 gegenüber Georgien passiert ist. Aber weiter muss es nicht unbedingt geben.
Er hat keine europäischen, paneuropäischen Ambitionen, glauben Sie?
Auch wenn er die hätte, wie würde er die überhaupt einsetzen? Das ist, wie gesagt, man schaut auf die Kapazität des Staates in der Geopolitik und die Staatskapazität von Russland nimmt in der Tat wirklich ab und wird auch jetzt noch schneller schwächer wegen der
Sanktionen.
Nicht nur wegen der Sanktionen. Russland wird schwächer dadurch, dass der Krieg so missgeführt worden ist.
Ich schaue allerdings nicht nur auf Russland dabei, sondern auch auf die Freunde und die Partner und die Verbündete. Und da sehe ich Indien auf einmal um die Ecke kommen. Da sehe ich China. Und da sehe ich eine Achse von Staaten, die nicht nur viele Menschen, sondern auch viele Ressourcen haben.
Es hätte uns auf jeden Fall nicht überraschen sollen, dass die asiatischen Länder, seien die demokratisch oder autoritär, sich nicht seitens von Russland entschieden haben, sondern sich von unseren Sanktionen etwas ferngehalten haben. Und sie haben auf die eigenen Prioritäten geschaut, nämlich billiges Gas importieren zu wollen, natürlich aufgrund der wachsenden Wirtschaften und des Bedarfs in den eigenen Wirtschaften. Und das heißt, es gibt natürlich keine Achse zwischen demokratischen und nicht demokratischen Staaten. Indien und China vertreten natürlich keine Allianz, aber die haben beide ähnlich gehandelt.
Sind im Shanghai-Abkommen mittlerweile doch auch militärisch mittlerweile verbunden miteinander, ökonomisch sowieso. Indien ist in die Lücke gesprungen, hat viel von dem Gas abgekauft, das der Westen nicht mehr genommen hat. Nicht ganz so harmlos, wie man gedacht hätte, für die weltgrößte Demokratie.
Ganz genau. Obwohl, wie gesagt, das hätte man nicht erwarten sollen, dass die Inder nur aus dem Grund, weil das eine durch die Demokratie gekennzeichnete Staat ist, wie uns handeln würden oder auf unserer Seite stehen würden. Die schauen immer auf die eigenen Interessen. Indien begibt sich gerade bei diesem Shanghai Cooperation Organization Gipfel in Zentralasien, wo, wie Sie gesagt haben, China auch beteiligt ist, sind aber dann immer enger mit den USA verbunden in Sachen militärische Zusammenarbeit im Indischen Ozean, zusammen mit Japan, Australien und so weiter im Rahmen dieses Quad-Abkommens. Und was man von Asien erwarten sollte, ist, dass asiatische Staaten immer allen Seiten spielen werden. Das Wort Allianz gibt es ja keinerlei in asiatischen Sprachen noch in der Praxis, auf keinen Fall.
Das heißt, wir sind zu sehr geprägt von unserem eigenen Denken als The West, der Westen, und glauben, dass die anderen auch Blöcke bilden. Aber die wollen gar keine Blöcke bilden, sondern suchen situative, interessengeleitete Allianzen, die gar keine Allianzen dann sind.
Und zwar immer. Und deswegen merkt man, dass trotz der geopolitischen Spannungen, die entstanden sind, die es seit Jahrtausenden sogar gibt zwischen China, Japan, Südkorea zum Beispiel, Indien, die versuchen auch gelegentlich miteinander wirtschaftlich zu kooperieren. Also die geoökonomische Annäherung findet statt, trotz geopolitischer Entfernung und Spannungen.
Da bin ich gleich bei einem Ihrer großen Irrtümer, habe einen TED-Talk gehört von vor 12 Jahren, wo Sie gesagt hatten, dass wenn wir uns fokussieren, nicht auf die Grenzen, die unsere Länder begrenzen, sondern auf die Linien, die diese Grenzen überschreiten, also auf Infrastruktur, ich sage jetzt als Deutscher, auf Gasröhren zum Beispiel, wenn wir uns auf diese Linien, die cross-border aktiv sind, beschränken, dann werden wir unser Ziel einer grenzenlosen Welt erreichen. Das war eine schöne Vision.
Es war in der Tat etwas subtiler als diese Zusammenfassung. Aber Sie haben recht, dass ich gehofft habe, dass die Verbindungen, dass Infrastruktur uns vernetzen würde. Das hat es auch in der Tat auch getan.
Das hat ja auch die deutsche Politik auch gehofft und es hat ja auch Jahrzehnte funktioniert.
Aber gleichzeitig habe ich behauptet, dass es auch eine Art Hebel ist. Und so ist es auch mit der Infrastruktur. Also wer ist an wen angewiesen durch diese infrastrukturellen Verbindungen? Ich habe nachher ein ganzes Buch dazu geschrieben, Connectography, und es handelt sich nur um Infrastruktur und Lieferketten. Aber die Abhängigkeitsbeziehungen, die dadurch geschaffen werden, wie gesagt, die Hebelkräfte, weil das ist auch das Mittel vom Imperium. Imperien erstecken sich nicht auf die Welt nur durch Armeen, sondern auch durch die Infrastruktur. Und das hat man, das kennt man eigentlich seit Jahrhunderten mit Bahnschienen zum Beispiel, wie die Briten in Afrika und Südasien, die Russen in Zentralasien und jetzt auch China mit der sogenannten Neuen Seidenstraße. Das ist auch alles Infrastruktur. Aber wie ich die dargestellt habe, das sind auch die Mittel für Eroberung.
Aber Ihr Irrtum war ja der Irrtum dieses Jahrhunderts, wenn man so will. Wir hatten ja gehofft, Handel durch Wandel. Wir hatten gehofft, durch das Erdgasröhrengeschäft, durch unsere Energiepartnerschaft würden wir Krieg in Europa für immer unmöglich machen, weil wir uns gegenseitig ja so viel Nützliches zu bieten haben. Warum ist diese Rationalität, die hinter dieser Ihrer und der deutschen politischen These stand, warum ist die nicht aufgegangen?
Die ist aber noch nicht so, hat sich noch nicht als total falsch erwiesen. Es gibt natürlich die eine oder andere Ausnahme, könnte man sagen.
Na, unser Partner hat Europa einen Krieg beschert, den ersten Krieg nach dem Großen Krieg.
Das stimmt. Das, wie gesagt, das ist ein Ausnahmezustand, das ist ein Ausnahmefall. In Asien gibt es trotz, wie gesagt, große, noch tiefe geopolitische Spannungen zwischen Großmächten, ist dieser dritte Weltkrieg noch nicht ausgebrochen. Also da ist ein regionaler Konflikt hier an der zwischen Russland und Ukraine ausgefochten wird, unterwandert nicht der Gesamtthese oder dem Ansatz, dass es mehr Kooperation entstehen kann zwischen Staaten aufgrund der Marktverbindungen und Marktregelungen und Annäherungen und so weiter. Dies gibt es auf globaler Ebene. Und Handel durch Wandel, was jetzt gerade natürlich schlecht gemacht wird, das gilt ja immer noch. Das kann man nicht verleugnen, dass im vergangenen Jahrhundert große Wandlungen herbeigeführt worden sind aufgrund von Handel. Aber näher gesagt, obwohl das nicht reimt, Wandel durch Investition ist die eigentliche Realität, was sehr gut durch die Politikwissenschaft und historische Untersuchungen belegt worden ist. Also wenn man in Schwellenländer, sagen wir mal, investiert, dann gibt es greifbar und dauerhaften Wandel nicht nur in der Marktregulierung, sondern auch teilweise in anderen Aspekten der Gesellschaft. Also Wandel durch Investition würde ich immer noch befürworten.
Wie schauen Sie auf Deutschland? Lässt sich das in einem Satz zusammenfassen? Sind Sie optimistisch für unser Land oder schauen Sie eher mit Sorge auf das muntere Treiben hier?
Ich bin seit der Wende sehr optimistisch gegenüber Deutschland. Das ist mein erster Besuch in diesem Land gewesen, einen Monat nach der Wende. Und ich bin seit dem Moment besessen von Deutschland, habe mich wirklich verknallt in dieses Land. Und ich sehe ich sehe natürlich die großen Wandlungen, die Epochenwandlungen, Epochenwende, könnte man sagen, ist noch im Gange. Und diese Zeitenwenden, die wir jetzt gerade erfahren, sind eigentlich eher klein im Vergleich zu dem, was positiv verlaufen ist in den letzten 3 Jahrzehnten. Und ich glaube, es kann sogar verstärkt werden, das deutsche Modell, Standort Deutschland, wenn jetzt, wie gesagt, selbstbewusster gehandelt wird, wenn der Nachwuchstalent aus aller Welt reingelockt wird, hier nach Deutschland. Und wenn Deutschland noch die Politik der Vernetzung mit der Welt betreibt, als Motor, als Wirtschaftsmotor Europas und auch als dann Vorbild für die Welt. Weil ehrlich gesagt, wenn man aus Außenseite sein Deutschland besucht, sieht man ein erfolgreiches Land und man hat Bedenken gegenüber vielen anderen Staaten, seien die demokratisch oder autoritär. Aber Deutschland schneidet sich sehr, sehr gut ab im Vergleich.
Danach kann gar nichts mehr kommen. So viel Zuversicht hatten wir hier lange nicht mehr in diesem Studio. Vielen, vielen Dank für unser Gespräch.
Ich danke, Herr Steingart.
Das Gespräch ging an dieser Stelle noch weiter. Wir haben uns ungefähr 30 Minuten unterhalten, auch darüber, warum ein Abwenden von China, ein Decoupling, wie es die Amerikaner nennen, für unser Land zumindest kontraproduktiv wäre. Das ganze Gespräch hören Sie am Samstag auf thepioneer.de. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ich glaube, es bringt Erkenntnisgewinn. Beim Gipfeltreffen der Shanghai Organisation für Zusammenarbeit werden eben darüber gesprochen. Da sorgte eine Meldung für Aufsehen, nämlich die, dass die Türkei in Gestalt ihres Staatspräsidenten Erdogan nicht nur vor Ort war, sondern sogar überlegt, die NATO zu verlassen und Mitglied dieser Shanghai Organisation zu werden, Mitglied neben China, Russland, dem Iran.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan attended the summit as a special guest, where he said that Turkey looked to strengthen its ties with the regional bloc.
Im Moment gilt das NATO-Mitglied noch als sogenannter Dialogpartner der Shanghai-Organisation. Teile der Ampelkoalition zeigten sich dennoch entrüstet. Sie fordern harte Konsequenzen für Erdogan und seine Absichten. Die Frage jetzt an meine deutsch-türkische Kollegin hier bei The Pioneer Alev Doğan ist doch die: Was ist da los? Wird Erdogan tatsächlich der NATO den Rücken kehren?
Eine Türkei, die die NATO verlässt und sich ihrer Antipode anschließt, völlig ausgeschlossen. Was da gerade passiert zwischen Ankara, Peking und Moskau, ist der Seiltanz eines Mannes, der sich durch die politischen Systeme, Werte und Konventionen laviert, weil er Angst hat. Wie so häufig sind es innenpolitische Zwänge, die Erdogan außenpolitisch irrlichtern lassen. Nächstes Jahr stehen Wahlen an und in allen Umfragen verzeichnet er ein Rekordtief. Bei einer Präsidentenwahl würde jeder der möglichen Herausforderer mehr Stimmen bekommen als Amtsinhaber Erdogan. Also spielt Erdogan, was er schon immer gespielt hat, nach innen den starken Mann, der erkannt hat, dass die Zukunft nicht mehr im Westen liege, sondern im Osten. Und nach außen spielt er damit, unberechenbar zu sein. Doch dies ist lediglich ein Bluff, um die NATO-Partner nervös zu machen. Und naja, man muss ja auch sagen, das hat gut geklappt. Der grüne Außenpolitiker Jürgen Trittin meint, NATO und EU würden sich von Erdogan auf der Nase herumtanzen lassen. Das ist natürlich Quatsch. Es war der diplomatische Erfolg des türkischen Präsidenten, der zur Öffnung der ukrainischen Häfen für Getreidefrachter geführt hat. Es ist das NATO-Mitglied Türkei, das den Bosporus für ausländische Kriegsschiffe gesperrt hat. Es ist auch übrigens immer noch die Türkei, die die immer noch fliehenden Menschen aus Syrien aufnimmt, sodass sie Europa nicht zur Last fallen mögen. Für die NATO wäre es ein Problem, die Türkei zu verlieren. Ein militärisches und ein symbolisches Problem. Für die Türkei wäre es kein Problem. Für die Türkei wäre es eine Katastrophe. Und deswegen wird es dazu nicht kommen. Wenn Erdogan die Wahl verliert, ist die Infragestellung der NATO ohnehin vom Tisch. Wenn er gewinnt, dann wird er in dieser Frage einlenken. Denn sonst bekommt er ein Problem mit der Wirtschaft, die weiterhin in erster Linie mit dem Westen handelt und von ihm abhängig ist. Denn anders als in Russland gehört die türkische Wirtschaft nicht dem Staat, sondern ist eine unabhängige Größe. Noch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, hier gehen die Ausverkäufe am Kryptomarkt einfach weiter. Mehr dazu weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die Preise für Kryptowährungen sind erneut abgestürzt. Aber Anne, sag uns, welche Auswirkungen hat das für die Kryptoaktien?
Die werden direkt auch mit runtergezogen, Gabor. Die Aktie der Kryptobörse Coinbase zum Beispiel verlor gestern zwischenzeitlich um mehr als 7%. In diesem Jahr hat die Aktie schon mehr als 72% verloren. Und auch bei der Softwarefirma MicroStrategy ging es um zeitweise fast 5% nach unten. MicroStrategy ist zwar keine reine Kryptofirma, aber der Gründer Michael Saylor schwört ja auf Bitcoin und die Firma hat knapp 130.000 Bitcoins, die im Schnitt für rund 30.000 Dollar pro Stück gekauft wurden, also rund 4 Milliarden Dollar. Die haben seither rund 33% an Wert verloren und die Aktie der Firma seit Anfang des Jahres über 63%. Bitcoin war gestern auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen, auf zeitweise unter 18.400 Dollar. Bei Ethereum ging es zeitweise unter 1.300 Dollar. Was wir hier sehen, sind zwei Dinge. Zum einen ist die Euphorie über das Systemupdate bei Ethereum verflogen und die Spekulanten haben alle ihr Geld wieder vom Tisch genommen. Zum anderen verläuft der Kryptomarkt ja in den letzten Monaten sehr synchron zum Aktienmarkt und da herrscht derzeit eine Mischung aus Ärger über die Inflation und Angst vor weiteren Zinserhöhungen, die ja eine ausgewachsene Rezession verursachen könnten. Morgen steht eine weitere Zinserhöhung der Notenbank an und je nachdem, wie die ausfällt, könnte die Talfahrt sowohl bei den Aktien als auch im Kryptomarkt noch weitergehen.
Vielen Dank, Anne, und wir machen direkt weiter mit Annette Weißbach in Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Am 29. September will der Autobauer Porsche an die Börse. Endlich. Aber Porsche ist doch schon an der Börse. Klär uns bitte auf, wo genau ist hier der Unterschied?
Ja, das ist in der Tat verwirrend, aber die Porsche Automobil Holding, die momentan notiert ist oder die auch weiter notiert bleiben wird, ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart. Und die mit Abstand wichtigste Investition dieser Beteiligungsgesellschaft ist seit 2009 eine Beteiligung an Volkswagen, die seit März 2019 rund 52,3% der Stimmrechte und 31,4% des Kapitals umfasst. Porsche selbst gehört zu 100% dem Volkswagen-Konzern.
Also, wenn man einsteigen möchte bei Porsche, welchen Preis setzt dann Volkswagen für diese Vorzugsaktie von Porsche an?
Für die Papiere wurde am Sonntag vom Aufsichtsrat des Mutterkonzerns Volkswagen eine Preisspanne von 76,50 Euro und 82,50 Euro je Aktie festgelegt. Was denn am Ende dann dabei rauskommt, hängt davon ab, wie hoch die Nachfrage und das Bieterverhalten der Investoren in dieser sogenannten Bookbuilding-Phase nun ist. Am 29.09. geht Porsche dann an die Börse. Der Börsengang findet dann statt. Und dann werden wir ungefähr um 9.30 Uhr deutscher Zeit wissen, wie die Erstnotierung gelungen ist. Insgesamt soll Porsche bei einer Bewertung zwischen 70 und 75 Milliarden Euro liegen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass in der Berichterstattung über die Royals gleich alle so ehrfürchtig werden. Lupenreine Demokraten verwandeln sich in Sekundenschnelle zu Royalisten. Merkwürdig und auch befremdlich. Das ZDF sendete gestern 9 Stunden. Die ARD sendete 7 Stunden aus London von der Zeremonie der Beerdigung. ARD heißt offenbar jetzt allgemeines royales Dauer-TV. Was das mit dem Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen zu tun hat, weiß kein Mensch. Eine solche Übertragung, noch dazu auf beiden Kanälen, kostet Millionen. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Monarchie und beispielsweise ihrer Verstrickung in den Kolonialismus unterbleibt. Stattdessen Banalitäten am laufenden Band. Die Schussfestigkeit der Pferde wird länger beschrieben als ein Tagesthemenkommentar zum CDU-Parteitag.
Ja, wobei man muss sagen, die sind natürlich auch auf diesen heutigen Tag vorbereitet worden, weil es wird laut werden, wir hören es gerade. Es wird Momente geben, wo wahrscheinlich die Pferde doch ein bisschen schreckhaft reagieren, aber weil man das weiß, hat man vorab die Pferde ein bisschen abgehärtet mit Geschrei, mit Trommeln, mit Luftballons, die in die Luft fliegen, weil man natürlich genau das erwartet, dass vieles Unerwartete passiert.
Mit einer Scheingenauigkeit, die an Realsatire grenzt, wird jedes Detail aus London nach Deutschland reportiert.
Und das hier jetzt offenbar ein sehr schwieriger Moment, den Sarg ganz genau, in genauer Präzision auf die Lafette zu setzen. Aber scheint alles geglückt zu sein.
Fazit: Offenbar ist der Erziehungsauftrag zur Demokratie, die Alliierten sprachen von Re-Education, den ARD und ZDF nach dem Weltkrieg übernommen hatten, irgendwo zwischen damals und heute in die Hose gegangen. Lauter kleine Royalisten gehen da auf Sendung, aufgewacht und mitgemacht.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die kanadische Familie LeMay ihren Kindern so ein großartiges Geschenk macht. Sie schenken ihnen nämlich nichts Geringeres als die ganze Welt. Mia, Leo, Colin und Laurent sind zwischen 3 und 12 Jahren alt. Und 3 dieser Kinder leiden an einer seltenen und leider unheilbaren Augenkrankheit. Das Sehvermögen verschlechtert sich, je älter man wird. Und so traurig es ist, sie werden im Erwachsenenalter irgendwann erblinden. Als aber kürzlich der Papa der Familie, Sebastian, einen beruflich außerordentlichen Erfolg hatte, na, da prasselte ein kleiner, unerwarteter Geldregen über der Familie nieder. Und da beschlossen sie, die Kinder und die Eltern, die schönsten Seiten der Welt sich gemeinsam anzuschauen, bevor die Beleuchtung ausgeht. Zu 6 starteten sie zu einer einjährigen Tour, die noch anhält. Das Reisen ist nicht immer sehr komfortabel, wie Mutter Edith hier in einem Zoom-Interview berichtet.
We travel by bus and there's challenges, we're hungry, there's frustration.
Aber neben kleineren, frustrierenden Erlebnissen überwiegen natürlich die schönen Seiten einer solchen Welterkundung. Hier beschreiben die Eltern die Erlebnisse in der Kalahari-Wüste.
They've been impressed by just the scenery, the rocks everywhere, the desert. It's incredible.
They love the sandboarding actually in the dunes.
Also das Herumtollen in den Sanddünen hat den Kindern am besten gefallen, jedenfalls vom bisherigen Programm. Nach Namibia durchquerte man halb Afrika, danach ging es in die Türkei und von dort in die Mongolei. Bis kommenden März ist die Familie noch unterwegs. Diese Impressionen werden die Kinder für immer in ihren Herzen tragen. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten, einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Some trying.